Ich danke euch für die liebe Einladung und ich freue mich, heute in eurer Mitte zu sein. Wir haben heute einen Abschnitt, der uns alle ganz tief persönlich berührt. Nicht bloß, weil die ganzen Weltnachrichten um die eine Frage gehen, dieser Hügel, von dem hier gesprochen wird, ist ja der Tempelberg. Seit über 3000 Jahren tobt ein Kampf um diesen Tempelberg, den Hügel Moria. Und in unseren Tagen sagt die ganze Weltpolitik, wir müssen eine Lösung finden, dass zwei Staaten dort entstehen, aber das wird der Laststein der Völker sein, der nicht aufgehoben werden kann, weil die Nachkommen Ismaels und die Nachkommen Isaaks an der gleichen Stelle im Tempelberg in Jerusalem sind. Und die Bibel sagt, das ist der Laststein der Völker, an dem sich die Völkerpolitik auf sich in Bruch holen wird und nicht eine Lösung finden wird, wenn man dieses nicht lösen kann, was dort ist. Und das ist die Geschichte Abrahams, ein Mann, den Gott berufen hat und für uns ja ein Vorbild des Glaubens ist, wie du berufen bist. Hieß ja so nett gerade im Lied für die Kinder, Gott zu verstehen. Kannst du Gott verstehen? Kannst du Gott in deiner Lebensführung verstehen? Nie. Und jeder von uns weiß, dass das unser Problem ist, aber du kannst ihm vertrauen, wie er dich auch führt. Und ich lese 1. Mose 22. Nach diesen Geschichten, ach, was hat der Abraham für schwere Glaubensproben gehabt. Das Glauben ist ganz arg schwierig, weil die Anfechtungen da sind. Er hat ja sein ganzes Leben nie erlebt, dass nur ein Stückchen dieses verheißenen Landes ihm gehört hat. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, der Name ist schon der Vater vieler Völker, er hat ja nur einen Sohn im hohen Alter noch bekommen, den Isaak. Er glaubte auf das Allergewisseste, was Gott verheißen hat, das wird er auch tun. Dann bekam der Namen Abraham, Vater vieler Völker. Und er antwortete, hier bin ich. Und Gott sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Kannst du Gott verstehen? Aber Abraham hat begriffen, was Gott will. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Opfer, zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Das ist der Hügel Moria. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander in die Stille hinein. Da sprach Isaak zu seinem Vater, Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und sie gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seine Sohnes Stadt. Und Abraham nannte die Stätte der Herr Siehet. Der Herr, war noch heute sagt, auf dem Berg, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht, das ist das jüdische Volk, sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham blieb da selbst. Wo ich auch hinkomme, jung und alt, lieben heute ein Lied, das Dietrich Bonhoeffer in Berlin im Gefängnis gedichtet hat. Und es wird überall gesungen und ich weiß, wie es in eurem Leben ganz tiefe Wirkungen hat, von guten Mächten wunderbar geborgen. Ich habe erlebt, wie die Nichtchristen ganz tief angesprochen sind, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ihr wisst ja, wie das ausging bei Bonhoeffer, wie in den letzten Kriegstagen noch hingerichtet wurde. Aber er hat einen Vers gedichtet, der mit dazugehört. Und reichst du uns den Kelch, den bitteren, des Leids gefüllt bis an den Rand, an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Kannst du das nachsprechen in deinem Leben? Wenn Gott dich einen schweren Weg führt, wo du ihn absolut nicht begreifst, wenn alles zusammenbricht, alle deine Hoffnungen, wenn alles aussichtslos aussieht, aber das war bei Abraham so, das hat Gott von ihm verlangt. Und wir reden so gerne über die Führungen, wie Gott uns führt. Ist dir das bewusst, dass Gott dich führt, Wege, die du nicht verstehst, die du nicht begreifst, wo du sagst, was soll das alles? Man kann das ja wirklich nicht verstehen. War denn das falsch mit dem Isaak? Es war doch der Weg Gottes. Und er hat geglaubt, wo nichts mehr zu hoffen war. Die Sarah hat ja gelacht, wie soll sie im hohen Alter noch ein Kind bekommen. Aber Gott ist nichts unmöglich. Und Gott hat ihm diesen Sohn geschenkt und sagt, er soll ihn wieder hergeben. Du brauchst nie denken, du könntest Gott verstehen. Das ist dumm. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. Denn so viel wie der Himmel höher ist als diese Erde, so sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und wenn ich an eure Lebensführungen denke, und ich weiß, wenn wir jetzt unter vier Augen weitersprechen können, was ihr an Krankheitsnöten, an Enttäuschungen, an Glaubensproben durchlitten habt, wie viele Enttäuschungen in eurem Leben drin sind, auch gerade im Glaubensweg, ist ein Thema, das in der Bibel immer drin steht. Im Jakobusbrief steht drin, sei gut, dass wir solche Anfechtungen haben. Weil wir dann wirklich im Glauben mal tief graben, nicht bloß so oberflächlich. So wissen das in den schweren Stunden unseres Lebens. Und da bleibt dir nichts anderes mehr als Glauben. Was ist denn Glauben? Glauben, dass Gott der Herr ist und dass er dich herrlich führt, auf rechter Straße, um seines Namens willen und auch in finsteren Tälern. Ist euch das einmal bewusst? Jetzt müsstet ihr mal in den Krankenbetten der Sterbenden stehen. auch von jungen Menschen, die unheilbar krank sind, aber die einmal mit Jesus gewandert sind. Und dann, was ist jetzt mit deinem Glauben los, wo du an der Pforte des Todes stehst? Wisst ihr, dass das ein ganz großer Schatz ist, nicht nur bei Abraham, was die erlebt haben. Und wie die das noch sagen im Angesicht des Todes, ich bin so geborgen und weiß, Gott macht es recht mit mir. Wie es dort bei Abraham heißt in Römer 4, er wusste aus aller Gewisseste, was Gott verheißen hat, das wird er auch tun. Und wenn mein ganzes Fühlen dagegen spricht, wenn all meine Eindrücke sind, das kann doch nicht wahr sein. Was tut denn der Abraham? Er sagt zu Gott, ja, ich gehe. Obwohl das alles unverständlich war. Und darum ist es ein Vorbild vom Glauben. Geh du deinen Weg, wo du sagst, ich kann den Weg gar nicht gehen. 3 Tage lang ist er gewandert. Es muss eine schreckliche Wegstrecke gewesen sein. Und mit sich den geliebten Sohn, steht nochmal da, den einzigen, den er hat, der Isaac. Und er sagt dann nur, Papa, wo ist das Opfertier? Da kannst du ja bloß noch heulen. Wisst ihr, dass wir im Glauben auch heulen dürfen? Weil Gott uns in Proben stellt. Ich denke jetzt an die unter euch, die eine Prüfung nicht bestanden haben. Weil ein Liebesverhältnis auseinander gegen eine Ehe zerbrochen ist. Es gibt alles Furchtbare in dieser Welt. Und wenn wir einmal die Nachrichten anhören, ist ja noch furchtbar, was in unserer Welt ist. Wir stehen ja mitten im Krieg. Da hat vor wenigen Tagen ein Minister Deutschlands gesagt, wir müssen kriegsbereit sein. Wo sind wir eigentlich gelandet? In welcher Welt leben wir denn? Wir gehören einem Herrn, dem wir dienen. Und der über unser Leben bestimmt, der dich berufen hat. Und du kannst in deinem ganzen Leben nie weiterkommen, als sagen, ich traue meinem Gott. Es gibt im Englischen ein Lied, wir singen das immer in allen Liederbüchern vom 19. Jahrhundert, stand es noch drin, Trust and Obey, vertrau und gehorch. Geh doch mit Gott diesen Weg. Geh doch. Ich weiß noch, wie ich unter Idi Amin dort in Uganda in den letzten Tagen einen dieser wenigen Siedler noch gesehen, aber Idi Amin hat ja gesagt, wie er die alle aus dem Land hinausschmeißt, er, ein Menschenmörder ohnegleichen. Und dann hat er sich das gewünscht, am Ende einer Gebetsstunde, ein Wilson, ein Teeplantagenbesitzer, der alles verloren hat, trust and obey, vertrau und gehorch diesem Herrn. Und das ist das Herrliche, so wirst du gesegnet werden, dein Leben wird geführt werden von Gott. Kann man denn das überhaupt tun? Darf das denn Gott? Ja, Gott darf alles. Er ist der Herr. Das sagen wir so leicht. Weißt du, also der Herr deines Lebens ist, er hat dich geschaffen, wo du noch gar nicht empfangen warst im Mutterleib. Und vor ihm wirst du einmal stehen in der Ewigkeit. Er darf das alles. Eine dumme Frage. Wie kann Gott das zulassen? Er kann alles und darf alles. Und das wird in diesem Augenblick bei Abraham so toll, dass er sich ganz Gott ausliefert. Das heißt mal im Psalm, alle meine Quellen sind in dir, er lebt nur aus der Nähe Gottes. Er hat keine Bestätigung, keine Sicherheit für seinen Glauben. Und ich bin so froh, dass Jesus das bekräftigt hat, dass was Gott will, dass das für uns absolute Autorität ist. Petrus hat ihn ja eigentlich Jesus hindern wollen, dass er den Weg zum Kreuz geht. Er will doch nicht leiden, wer will denn leiden von uns? Herr, behüte uns vom Leiden. Herr hat gesagt, ich muss den Weg gehen, der Vater will es im Himmel. Und dann hat er zu Petrus gesagt, du meinst nicht, was göttlich ist und was menschlich ist. Das ist menschlich, dass wir dem Leiden ausweichen und den Schmerzen ausweichen und den schweren Wegen. Aber Gott führt uns mitten durch schwere Wege hindurch. Und Jesus hat das auch so gebetet, nochmal mit dem Kelch, wie Bonhoeffer das dann erwähnt hat. Herr, wenn du den bitteren Kelch willst, Herr, wenn es möglich ist, dann lass doch den Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Weißt du, dass Gottes Wille das Allerbeste ist, was geschieht? Weiß noch, wie ich in einer Stuttgarter Klinik lag, damals mit 30 Jahren, hatte ein paar Kinder vor einer OP, einer großen Operation. Und da kam abends da ein Narkotiseur, ein netter junger Arzt, und wir haben mal volles Vertrauen gehabt, da wieder weg war, hat mir alles noch erklärt, wie es läuft. Ja, da kann ich jetzt beten, Herr, dein Wille geschehe. Aber ich predige Glauben und habe doch gar keinen. Bis ich meine Bibel nahm und das alles las, was Gott gesprochen hat. Weißt du, Glauben heißt, so hat es ein Ausleger mal gesagt, den Anker werfen in den Felsengrund des Wortes Gottes. Du kannst auf das Wort Gottes bauen. Und er hat es gesagt. Und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides mit dir. Auch wenn das manchmal so aussieht, als ob alles gegen dich spricht. Und das darf Gott, dass er den Abraham in diese Tiefe hinunterführt, erläutert unseren Glauben. Wir sind ja sonst so oberflächlich in einer Wohlstandszeit, dass wir für die kleinen Bedürfnisse unseres Lebens bitten. Und doch will Gott viel mehr, dass wir ihm vertrauen. Und so stand Abraham auf, gürtete sich, nimmt das Holz, sattelt seinen Esel und dann macht er diesen Weg nach Moria. So etwas ganz Interessantes im Alten Testament. Der große Theologe Augustinus aus der ersten Kirche in Nordafrika gelebt, der hat gesagt, wenn du die Bücher des Alten Testaments liest, ohne dass du darin Christus findest, es gibt nichts Geschmackloseres oder Faderes, liest dort im Alten Testament Christus, dann schmeckt nicht nur dir das, was du liest, nein, es wird dich trunken machen. Du wirst erfüllt sein mit Freude. Und das ist das, ich will die Geschichte gleich vom Ende her deuten. Das Herrliche, was hier geschieht, dass Gott seinen Engel schickt und sagt, Gott hat sich ersehen, ein Opfer. Du kannst doch Gott kein Opfer bringen. Gerade als er in großer Treue meint, er müsse das ausführen. Gott fällt ihm in den Arm, lege deine Hand nicht an deinen Sohn, tu ihm nichts. Was war das, eine grauenvolle Probe, ein Test seiner Glaubenssohn? Nein, das ist die Offenbarung Gottes, das Allerherrlichste, dass er ein Opfer gestiftet hat für dich und dieses Opfer zählt und du musst durch die ganzen schrecklichen Tiefen der Hölle nicht mehr durch, wenn du auf dieses Opfer siehst. Das ist nicht dieser Widder, sondern das ist wunderbar, dort in Jerusalem, Hügel Moria, wo Jesus, der Gottessohn, starb für deine Sünde. Und das ist so herrlich, Gott darf in deinem Leben alles fordern, darf alles von dir wollen. Aber du darfst den Blick nie verlieren auf Jesus. Und das ist das Allerherrlichste, darf ich euch sagen. Es ist ja ganz merkwürdig, dass er so einen alten Mann wie mich noch zum Reden einlässt. So viele junge Leute, Sportler ruft Sportler. Aber darf ich euch das aus der Erfahrung sagen? In den ganzen Tiefen der Erschütterung, der Anfechtung, der Not, der Glaubenslosigkeit und der Zweifel darfst du aufblicken zum Kreuz von Jesus. Ja, das ist wahr. Gott hat seinen Sohn für mich dahin gegeben. Er kann alles von mir fordern. Aber ich kann ihm ja gar nichts bringen. Liebe Leute, sucht das auch mal in den Liedern wieder, wo das so tief drin ist. Dass ich gar nichts bringen kann. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Du bist so wunderbar, ich bin vor dir. Wer bin ich denn? Mit meinem Verstand, mit meiner Erkenntnis, Staub und Asche. Aber er ist der Herr und er macht seine Heilsgeschichte. Und das ist so wunderbar, wenn wir in diesen Tagen nicht mehr wissen, wo geht denn das weiter? Selbst in Europa mit den Kriegen in Nahost und in der Welt und mit der Teuerung, mit all dem Unrecht, was geschieht. Wie geht denn das alles weiter? Gott baut seine Heilsgeschichte. Und das viel Aufregendere ist nicht das, was in den Zeitungen drin steht, nicht das, was in den Nachrichten verkündet wird, sondern dass Jesus seine Gemeinde baut. Und dass er sein Heil baut, heute bis an die Ende. Das war für mich ganz groß. Ich habe ja durch die Arbeit Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte international in unzähligen Ländern der Welt das erleben dürfen. Wir haben heute in allen Nationen der Welt eine Jesusgemeinde. Und da kommen Menschen zum Glauben. Bei uns ist ja große Schwindsucht in Europa und in Nordamerika auch. Aber wie das ist in Nordkorea, in Laos, in Kambodscha, in Kirgisistan, in Kasachstan, in Tadschikistan und in Eritrea, wie dort Menschen Jesus erkennen, hat mich immer beeindruckt, wie die Buddhisten Jesus erkennen, die Iraner, die Muslime Jesus erkennen. Und dann erzählen sie mit drehenden Augen, da habe ich das Licht zum ersten Mal gesehen. Die großen Weltgeschehnisse sind ja Geschichten, was Menschen aus dieser schönen Welt machen und wie sie sie zerstören und meinen, Waffen, wir können mit Waffen Frieden schaffen. Nein, das Herrliche ist, dass Jesus seinen Sohn für uns dahin gegeben hat. Und Gott hat sein Opfer ausersehen. Und das steht schon im Alten Testament bei Abraham. Du kannst Gott nie ein Opfer bringen. Kein Märtyrer der Welt hat je Gott ein Opfer gebracht. Es bewegt uns ja alle so sehr. Und das habe ich auch jetzt 40 Jahre lang in meinem Leben getan, die verfolgten Christen bedeutet, wisst ihr, dass die verfolgten Christen viel fröhlicher sind als ihr. Die haben eine Heilsgewissheit und eine Geborgenheit, weil Jesus ganz nah bei ihnen ist. Ob das damals im Kommunismus Russlands war oder ob das heute in Iran ist oder in Nordkorea, die haben eine Geborgenheit, weil Jesus seine Verheißungen erfüllt und weil das, was er in Jesus bestätigt hat, wahrgemacht hat. Gott kann alles von uns fordern. Denk dein Leben dran. Was ist das? Du kannst vor Gott nicht eins fordern, was er dir schuldig ist. Aber hat alles gegeben, seinen Sohn. Wie sollte er uns in Jesus nur nicht alles schenken? Und du darfst das wissen, dein Leben wird ein Leben wunderbar sein, wie er dich führt, wenn du auf seinen Bahnen im Gehorsam bleibst. Das ist wichtig. Zum Glauben gehört das Gehorsam. Folge der Stimme des Wortes Gottes. Folge ihm. Als dort er eben das Messer erheben will, da ruft ihn der Engel und weist ihn auf das Opfer hin. Grandios macht es ja Bach in der Matthäus-Passion, wo dort bei der Abendmahlszene die Jünger fragen, Herr, bin's ich? Bin ich der, der dich verrät? Herr, bin ich's? Und dann kommt der Choral. Entdeck doch das wieder, diesen großen Satz. Ich bin's, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen gebunden in der Hölle. Die Geiseln und die Banden und was du ausgestanden hast, hat verdient meine Seele. Ganz herrlich, schon im alten Bund, Christus gezeigt. Ganz wunderbar, schon wie in Noah, schon wie im Sündenfall. Herrlich ist, dass eine Erlösung kommen wird, wie das überall in der Bibel drin ist. Alles weist auf Christus. Ich weiß noch, wie wir mit einer Reisegruppe in Jerusalem waren und dort ein prominentes Glied fand, ein großer Geschäftsmann in der judenchristlichen Gemeinde. Und er hat jedem Reiseteilnehmer ein Büchlein geschenkt, das ein messianischer Jude, ein Judenchrist, Dr. Adolf Safir, geschrieben hat, Christus im Alten Testament. Da wird das Alte Testament so interessant. Wunderbar, von Jesus redet er. Und wir sind jetzt an dem Punkt, das Wunder der Gnade Gottes über unserem Leben. Abraham wusste nicht, wie Gott das löste. Er ging da, er wollte Gott nicht. Fang nie an, das Wort Gottes zu korrigieren. Das Wort Gottes wird bleiben. Himmel und Erde werden vergehen, aber die Worte Jesu werden auch nie vergehen. Die Worte Gottes werden bleiben und auf die kannst du dich verlassen. Das ist so herrlich. Und Abraham wusste, Gott kann auch die Todesschranke durchbrechen, so heißt es im Hebräer 11. Das war der Glaube von Abraham, dass er wusste, auch wenn ich nichts verstehe mit meinem kleinen Verstand, wenn wir wieder anfangen, unser billiges Christentum aufzugeben und zu wissen, Gott ist der Herr, der über mich völlig verfügen kann. Er kann tun, was er will, aber ich freue mich, dass er der gute Hirte ist, der für mich die Wundmale trägt, und der am Kreuz für mich gestorben ist. Und das ist über die Geschichte so groß und wunderbar, wie dunkel dein Leben auch ist, wie schwer du dein Leben auch hast. Du darfst es wissen, er hat Gedanken des Friedens und der Liebe. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wie es im Himmel wird angehen. Das ist der Kern meines Glaubens. Und weil er seinen Sohn für mich geopfert hat, bin ich ihm wichtig. Und ich darf in jeder Stunde wissen, er macht es recht, auch mit meiner Todesstunde. Und ich werde in der Ewigkeit nichts haben, wo ich ihn anklagen kann, wo er mich enttäuscht hat und wo er sein Wort nicht gehalten hat. Also herrlich die Musik von Johann Sebastian Bach. Und ich bin am meisten erfüllt immer von den herrlichen Chorälen. 3 Kantaten hat Bach zu einem Choral gemacht. Liebt ihr noch die Choräle? Das sind keine alten Lieder. Das sind die aktuellsten Lieder. Die sind zeitnah, für heute. Und das ist dieses Lied, was Gott tut, das ist wohlgetan. Wie? Was Gott tut. Ich weiß doch, wie viele heute meckern, wie sie sich auflehnen und murren wider Gott. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Es bleibt gerecht sein Wille, wie er fängt seine Sachen an, will ich ihm halten, stille. Hat damals eine gedichtet, wie einer todkrank im Sterben lag. Herrlich, wenn man die Geschichte auch der Lieder folgt, wo die entstanden sind. In solchen schweren Stunden, da heißt der Vers, was Gott tut, das ist wohlgetan. Er als mein Arzt und Wundermann wird mir nicht Gift einschenken für Arznei, Gott ist getreu, drum will ich auf ihn bauen und seiner Güte trauen. Und dann im letzten Vers, es kommt die Zeit, da öffentlich erscheinet, wie treulich er es meinet. Weißt du, das sind Lieder, Trostlieder, die brauchen wir. Gerade weil das Leben so schwer ist. Wo das uns besungen wird von solchen, die sind ja alle entstanden in großem Leid, in ausweglosen Situationen, in der schlimmsten Kriegskatastrophe, die unser Land je erlebt hat, war der 30-jährige Krieg, wo noch die Pest wütete und der Hunger da war und keine Barmherzigkeit und Liebe mehr spürbar war. Die herrlichsten Lieder entstanden, wie Gott mich führt, so will ich gehen, ohne alles Eigenwählen. Mein Schwiegervater hat das auf dem Sterbebett gebeten, ich kann das Lied überhaupt nicht. Dann habe ich es gesucht in unserem Gesangbuch. Die werden ja alle rausgeschmissen heute, weil das braucht man heute nicht. Was brauchen wir mehr? Gott darf uns auflegen, was er will. Wir sind Lastträger. Und jetzt guckt dann mal die alten Christen in eurer Gemeinde an. Sagen wir, man macht Krankenbesuche. Es war immer das Ergreifendste, wenn ich mit Konfirmanden, die Schwerkranken besucht haben, die den Konfirmanden gesagt haben, was Jesus macht, ist alles richtig. Und wenn ich ihn nicht hätte, dann wäre das Allerschlimmste in meinem Leben da. Ich bin so froh, dass er da ist. Er hat seinen eigenen Sohn für mich dahin gegeben. Paul Gerhard, wieder in der großen Not auch seines Lebens, war 46 Jahre alt, bis er endlich der Arbeitslosigkeit entkommen ist. Kannst du dir das vorstellen? Da hat er erst heiraten können. Und dann sind ihm so viele Kinder gestorben, nach 13 Jahren Ehe, seine Elisabeth auch. Aber er war fasziniert von dem größten Wunder der Offenbarung Gottes. Wenn ich dieses Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er misst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Du kannst ihm vertrauen in finsterster Nacht, das verbirgt im Tod von Jesus. Sonst kannst du es nimmer wissen. Du kannst es nicht ablesen an deinen Gefühlen. So kannst du es nur im Wort der Bibel lesen. Und du kannst es wissen aus der Erfahrung so vieler Leute, die es erfahren haben. Ich will noch einen letzten Punkt hinzufügen. Das ist ein Glaube von dem Abraham, der die Welt überwindet. Als Abraham seinen Sohn Isaak von diesem Altar losbindet und die Fesseln löst, sagt ihm Gott, ich habe gesehen, du vertraust mir. Aber liebst du mich auch? Weißt du, dass das Allergrößte ist, die Jesusliebe, die Gottesliebe. Du sollst Gott, einen Herrn, lieb haben von ganzer Seele, von ganzem Herzen. Gott über alles lieb haben, nicht bloß über ihn reden, nicht bloß meinen, ich muss ihm Opfer bringen, ihn lieb haben. Du bist das Allerbeste. Ich bin ja heute mit über 60 Jahren Ehe bald so verliebt wie kaum ein junger Bräutigam. Aber Gott ist Jesus, war das Erste. Wie diese Mädchen damals mit 18 Jahren war, sie einen Brief geschrieben und sagte, ich bin schon vergeben, mein Herz gehört Jesus. Anders will ich keine Beziehung eingehen. Und das musst du wissen, für dich ist das das Allerhöchste. Gott hat gesehen, du hast mich lieb. Gott will dein Herz. Machst du das bloß um des Profits willen, weil sich das lohnt und weil sich das so gut anfühlt, oder willst du mich wirklich? Und darum greift Gott an das Herz von dem Abraham. Nimm Isaak, deinen Sohn, den du lieb hast. Warum sagt das denn Gott noch? Weil das Liebste deines Lebens dem Herrn gehören soll. Ihm zu eigen sein. Hast du mich lieber als alles in dieser Welt? Nichts soll mir werden lieber auf Erden als du, der Liebste, Jesus mein. Der große Friedrich von Bodelschwing hat ja eine tolle Jugend. Der kommt aus großem Stall. Sein Vater war preußischer Finanzminister und dann Innenminister Preußens. Er ist im Berliner Schloss aufgewachsen. Friedrich von Bodelschwing, der Bethel gegründet hat, war Spielkamerad vom späteren Kaiser Friedrich III., der nur wenige Monate Kaiser war und dann gestorben ist. Bodelschwing hat das Furchtbarste erlebt. 4 Kinder sind gestorben. Innerhalb 4 Wochen, alle 4 Kinder, am Stickhusten, Diphtherie, konnte man damals nichts machen. Lest das mal, was Bodelschwing da geschrieben hat. Und die einzige, was sich hält, ist die Liebe, die Gott erwiesen hat. Er hat Gedanken des Friedens und er hat dann auf einmal, saß vor diesen Gräbern, dort in Westfalen, vor diesen 4 Kindergräbern, also ich muss der Welt verkündigen, wo Gottes Liebe sichtbar wird. Und an die kannst du dich halten, die in Jesus offenbar ist. Und dann kam der Ruf, ob er ein kleines Heim mit 16 Epileptikern in Bielefeld übernehmen können. Bodo Schwinger hat ein Haus daraus gemacht, eine Anstalt für 6000 Fallsüchtige, wie man damals sagt, und hat das Herz der Liebe gesagt, nur Liebe. Die Liebe, den Jesus offenbart, die Barmherzigkeit, will ich in dieser trostlosen Welt, in der so schreckliche Dinge passieren. Da, wo Krankheiten wüten, ja, die wüten. Wo Kriege herrschen, wo Ungerechtigkeit riecht, wirst du noch genug in deinem Leben erfahren. Es gibt keine Gerechtigkeit in dieser Welt, aber bei Gott gibt es das, dass er dich gerecht macht und dass er dir seine ganze Liebe schenkt. Hast du mich lieb? Und darum ist so wichtig, wenn du in der Nachfolge von Jesus lebst, dass du weißt, Jesus hat die größte Last für mich getragen, meine Sünde. Die kann ich gar nicht abbüßen. Ich müsste in die Hölle, aber er ist für mich ans Kreuz gegangen und Jesus wird sein Reich bauen. Und das ist so wunderbar. Liebst du mich mehr als alle die Gaben, von denen ich sonst rede? Lass mich es nochmal erzählen, vielleicht an den extremsten Beispielen. Ich könnte von Kranken erzählen, ganz vielen Kranken, die das geholfen haben, Behinderten. Menschen, die nach wenigen Wochen der Hochzeit schon den liebsten Menschen verloren haben. Ich will es erzählen von dem, was mir immer das Schwerste war, von Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Philipp Spitta, der große Liederdichter. Philipp Spitta hat die Not von Eltern gesehen, die ihr Kind verloren haben. Ich habe es hier in Stuttgart erlebt, wo eine Mutter das weiße Särklein nicht hergeben wollte. Das war so ein wunderbarer Frühlingssärkel. Natürlich mit dieser schrecklichen Leukämie. Die liegen ja alle noch da wie Püppchen, anderthalb Jahre, diese süßen Kinder. Und da sagt Philipp Spitta für den Tod eines Kindes, ja, das sind Lieder, die aus unserem Gesangbuch rausgeflogen sind, aber such doch wieder, was diese Lieder uns bedeuten. Nimm hin, was dein ist, Gott, nimm's hin. Ich will mich drum nicht grämen. Was du mir schickst, ist mir Gewinn, dein Geben und dein Nehmen. Ich lege auf dem Brandaltar das Liebste dir zum Opfer dar. Ein Stück von meinem Herzen. Es kam von dir und blieb auch dein und soll nun dein auf ewig sein. Hilf du es mir verschmerzen. Ich gebe es dir und sage nicht, dass du es mir entrissen. Von Unmut, der dir widerspricht, lass doch mein Herz nichts wissen. Das Murren, das den Schmerz vergällt und dir, was dein ist, vorenthält, lass nie ins Herz sich setzen. Was ich dir gab, dafür gib mir ein desto größeres Teil an dir und deinen Gnaden schätzen. Liebe Schwester, Brüder, ihr müsst alle noch durch diese Welt hindurch und dieses Leben tragen. Aber ohne Jesus ist das Leben aussichtslos und hoffnungslos. Und darum ist das Große, dass wir überwinden, so heißt in der Bibel immer, überwinden. Und das Wegstecken. Sportler, ihr seid da heute und ich muss da immer an die Boxer denken, wenn die so einen richtigen Schlag kriegen, dann machen die mit dem Kopf so und dann machen sie wieder weiter. Neu, noch einmal. Für uns Christen, wir stehen auf. Und es ist schön, dass wir sagen dürfen, ja, wir haben Schweres. Das ist übrigens das größte Zeugnis, das wir geben können. Darum bleiben diese Choräle auch so wunderbar für uns, das Zeugnis. Paul Gerhardt, der so viele Kinder verloren hat und dort ist so eindrücklich, in Berlin, in der Kirche, wo in den Boden noch das in der Kirche eingelassen sind, diese Namen dieser Kinder. Und er hat auch ein Lied gedichtet auf den Verlust eines Kindes und drückt das noch einmal aus. O süßer Rat, o schönes Wort und heiliger als wir denken. Bei Gott ist ja kein böser Ort, kein Unglück und kein Kränken. Kein Angst, kein Mangel, kein Versehen. Bei Gott kann keinem Leid geschehen. Wen Gott versorgt und liebet, wird nimmermehr betrübet. Ach, dürfte ich doch von Ferne stehen und nur ein wenig hören, denn es redet er von seinem Kind, das weggenommen wird. Wenn deine Kinder, wenn deine Sinne sich erhöhen und Gottes Namen ehren. Der heilig, heilig, heilig ist, durch den auch du geheiligt bist. Ich weiß, ich werde müssen vor Freuden Tränen gießen. Ihr habt mir heute diesen Abschnitt gegeben. Er gehört zum Größten, was in der Bibel drin steht. Und seine Hilfe, an die du in dein ganzes Leben denken kannst. Ich habe ja viele Predigten gesammelt und ich schöpfe immer, bevor ich anfange, eine Predigt auszuarbeiten. Und unter diesen Predigten war eins dabei, 1943 in Köncken drüben bei Wendlingen, wo ein lieber Freund, den ich kannte, drüber gepredigt hat und der Gemeinde gesagt hat, in dieser Woche waren es 3 junge Männer, die gefallen sind. 3 junge Männer. Und der einzige Trost ist, dass Gott einem Abraham sagt, ich will dich segnen in einer heillosen Welt. Ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Und du darfst wissen, er gibt dir mehr, als du verstehen kannst und mehr, als du denken kannst. Ganz herrlich, du kannst nur wirklich sagen, es ist ganz wunderbar, wie der Herr uns führt. Und es ist wahr, nichts habe ich vermissen müssen. Ich war geborgen von seiner Liebe und getragen, auch in all den Schrecken der Welt. Und darfst das wissen, das Allergrößte ist, ich vertraue und ich gehorche, weil das der einzige Segensweg ist. Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir, dass du das festgemacht hast, dass uns niemand von dir reißen kann. Und wir gehören dir im Leben und im Sterben. Du weißt auch, was so schwer ist bei unserem Leben, wo wir oft nicht drüber hinwegkommen, was uns belastet. Herr, vergib uns, dass uns das wichtiger ist als deine Gnadenzusage. Das Allergrößte ist, wie du Abraham gesegnet hast. Und wir bringen dir heute auch die ganze Not in Nahost. Du hast das gesagt, dass bis zum Ende der Zeit der Laststein Jerusalem nicht aufgehoben werden kann. Und das ist so furchtbar, wie Völker toben. Aber wir bitten dich für deine Gemeinde, auch in dieser Zeit, aber auch in der Ukraine, aber auch in Bergkarabach, aber auch in Äthiopien, wo so viele jetzt in Nordäthiopien umgekommen sind, in Nigeria, wo Boko Haram so wütet, in all den Kriegsgebieten, in den Verfolgungsgebieten. Gib du deiner Christenheit den frohen Mut und das fröhliche Zeugnis. Wie freue ich mich, Herr Jesu Christ, dass du der Erst und Letzte bist, der Anfang und das Ende. Du, der sein Leben für mich ließ, nimmst mich einst in dein Paradies. Drauf fasse ich deine Hände. Amen, Amen. Komm, o Sonne, meine Wonne, bleib nicht lange, dass ich ewig bei dir sein darf. Amen.